Deutschlandfunk Kultur Interview.
Der Journalist Gabor Steingart hier zu Gast in Studio 9 in Deutschlandfunk Kultur. In dieser Stunde sortieren wir den Tag. Nach der tragischen Tat am Frankfurter Bahnhof ist jetzt gegen den mutmaßlichen Täter Haftbefehl erlassen worden. Diesem Mann aus Eritrea wird Mord und versuchter Mord vorgeworfen. Er war in psychiatrischer Behandlung, wie wir jetzt wissen. Er war ein Flüchtling. Es wurde ihm in der Schweiz Asyl gewährt, schon vor einigen Jahren. Und er wurde auch von der Schweizer Polizei gesucht. Gestern hat Innenminister Horst Seehofer seinen Urlaub unterbrochen und die Öffentlichkeit informiert, eine Pressekonferenz gegeben. Und über seinen Auftritt wird ja jetzt diskutiert. Wir hören ihn erst mal selbst.
Deshalb trete ich für diese Politik der Mitte ein, der Vernunft, dass wir Terrorismus und Rechtsextremismus mit aller Härte und mit Nulltoleranz verfolgen, aber nicht den Fehler machen dürfen, dass wir Delikte, die von Zuwanderern begangen werden, nicht ebenso hart verfolgen und um Gottes Willen nicht verharmlosen.
So, also Seehofer gestern und dieser Auftritt wird unterschiedlich beurteilt. Die einen sagen, das war ein empathischer Auftritt, ein wichtiger Auftritt. Die anderen sagen, das war eine PR-Strategie. Da hat jemand die Sommerpause geschickt genutzt, um sich selbst in Szene zu setzen. Was sagen Sie, Herr Steingart?
Beides ist richtig. Es war klug, empathisch und natürlich steckt dahinter, wenn ein Minister seinen Urlaub unterbricht, auch eine Strategie. Kommunikativ war es richtig. Es hatte sich einiges aufgestaut in der Bevölkerung. Dieser Mordfall ist über die Einzeltat hinaus politisiert worden, auf jeden Fall. Und wir erleben immer noch die Politisierung, also die Vergrößerung und auch Vergröberung. Und da muss ein regierender Innenminister Flagge zeigen.
Mhm. Sie haben in Ihrem Morning Briefing, das ich eben schon erwähnt habe und das ich eben auch gelesen habe, geschrieben, Sie haben die AfD-Vorsitzende Alice Weidel zitiert mit diesen Sätzen, man solle die Bürger besser schützen, statt sozusagen die grenzenlose Willkommenskultur weiter zu treiben, so ungefähr sagt sie es. Und Sie schreiben, Deutschland sei verhärtet, ist das so?
Die Fronten sind verhärtet, man hört sich nicht mehr zu. Ein Gutteil des rechten Spektrums wartet auf diese Anlässe regelrecht, derweil die SPD und die CDU brav Plakate kleben in Sachsen und anderswo, bedienen andere die sozialen Medien und zwar wie auf Knopfdruck. Diese Ereignisse, da gibt es noch keinerlei Informationen seitens der Polizei und da läuft schon eine Kampagne, eine Social-Media-Kampagne eben. Wir sind ja in wirklich drei entscheidenden Wahlkämpfen derzeit. Insofern, das ist die Munition aus den Waffenfabriken der AfD, eindeutig. Geliefert von der Wirklichkeit, keine Frage. Aber die Abstufung, die Grautöne kommen dann zu kurz. Und die Gegenseite ist genauso polarisiert. Insofern haben wir eine Debatte mit feuchter Aussprache, wo wir viele Redner und wenig Zuhörer haben.
Sie schreiben auch über Hans Magnus Enzensberger, den Sie zitieren, der uns auf ein Jahrhundert der Polarisierung einstimmen wollte und der geschrieben hat wohl, wir würden uns was vormachen, wenn wir sagen, es herrscht Frieden, nur weil wir immer noch unsere Brötchen holen können. Ich habe mich, als ich das gelesen habe, gefragt, wenn Sie jetzt so dieses so schreiben, Enzensberger so zitieren, sagen, wir haben im Grunde diese Polarisierung schon, wir merken es nur nicht, ob Sie die damit nicht verstärken.
Das kann sein, aber das überlege ich mir nicht jeden Tag, was ich wie bewirke damit. Enzensberger hat damals ganz konkret die Anlässe genommen, auch links und rechts gleichermaßen. Er hat die autonomen Szene und die Krawalle in Kreuzberg am 1. Mai und Hoyerswerda, diese beiden Ereignisse, rechte Ausschreitungen in Hoyerswerda, linke Gewalt in Berlin. Und hat gesagt, diese Gesellschaft ist polarisiert und das ist nur der Vorgeschmack. Er sprach ja von einem kommenden Bürgerkrieg. Und dieser Bürgerkrieg, das darf man nicht vergessen, auch in Bürgerkriegen in den USA, ist nicht so, dass hinter jeder Straßenecke dann ein Freischärler kämpft. Wir sprechen ja vielleicht nachher noch über Weimar. Das zeigt sich nur sehr situativ in den Biotopen von Gewalt. Und insofern hat das was Kleines, das was Großes werden kann.
Kann, aber ich habe den Eindruck, Sie machen auch ein bisschen Angst, also wenn man Ihnen so zuhört. Ich meine, man muss sich ja vor Augen halten, dass die AfD bei der Bundestagswahl zumindest 2017 12,6% nur bekommt. Hat. Also sagen wir mal rund 13%. Sonntagsfrage jetzt, dann bekäme sie 14,5%, wenn man jetzt mal die AfD als Lackmustest betrachtet.
Genau, und diese Bundestagswahl ist schon praktisch 100 Jahre her. Die SPD hat sich fast halbiert seitdem und die AfD ist kurz davor, stärkste Partei zu werden. In den Umfragen ist sie es zum Teil in Sachsen, in Thüringen und in einem dritten Oststaat. Und das sind, ich will auch die AfD nicht gleichsetzen mit der NPD, soweit würde ich jetzt noch nicht gehen, aber wir sehen Radikalisierungs- Tendenzen. Ich kannte Herrn Lucke, ich kannte Frau Petri und jetzt ist Herr Meuthen auch schon eine Randfigur und eine noch weiter rechts angesiedelte Figur kommt. Also das ist, glaube ich, keine Einbildung. Wir haben es da mit einem Trend zu tun, einer Selbstradikalisierung einer Partei, die die stärkste Oppositionspartei ist, doppelt so stark wie die FDP. Wer das vor 10 Jahren geglaubt hätte, dass irgendeine kleine Partei doppelt so stark ist wie die FDP und von rechts kommt, den möchte ich gern kennenlernen. Also da haben wir Entwicklung.
Aber das Wort Bürgerkrieg im Mund zu führen, ist ein großes Wort.
Der Bürgerkrieg beginnt immer geistig. Der beginnt nicht am Anfang mit Toten. Gleichzeitig, wir haben 1200 Angriffe im vergangenen Jahr auf Amts- und Mandatsträger. Und das ist nicht die Bundeskanzlerin, nicht der Innenminister, sondern wirklich die Ebene drunter, Bürgermeister, Beigeordnete, kommunale Würdenträger aller Art. Menschen, die eben keine Bodyguards haben. 1200. Da sind wir nicht weit entfernt von den Beginnen von Weimar. Nicht vom Ende von Weimar. Auch viele Nationalsozialismus-Vergleiche, viele vergleichen das Jahr 44 mit heute. Das wäre falsch, wenn wir Vergleiche anstellen dann mit dem Beginn. Wie ging etwas los? Wir können nicht das Ende einer historischen Entwicklung mit dem Beginn einer historischen Entwicklung. Wie ging was los? Und Weimar ging genauso los. Polarisierung, Sprachunfähigkeit, die Fäuste haben gesprochen, Saalschlachten und politische Morde.
Zersplitterung der Parteienlandschaft.
Genau.
Gut, darüber werden wir tatsächlich noch sprechen in dieser Stunde, denn in Weimar wird in diesen Minuten das Weimarer Haus der Demokratie eröffnet, weil eben heute vor 100 Jahren die Weimarer Verfassung beschlossen wurde.